42 Grad, sagte Nemo. Und wenn es noch heißer wird? Antwortete ich. Die Hitze steigt nur, wenn wir wollen. Sie können sie ändern? Nein, aber ich kann mich von der Hitzequelle entfernen. Wir fahren nämlich in siedendem Wasser. Wie bitte? Sehen Sie selbst. Er ließ die Fensterwände zurückgleiten und ich sah, dass das Wasser um den Nautilus ganz weiß schäumte. Durch die Wasserschichten wirbelten Schwefeldünste. Ich geriet mit einer Hand ans Fenster und verbrannte sie mir prompt.
Eine Szene aus Jules Vernes Zukunftsroman 20.000 Meilen unter dem Meer. Kapitän Nemos sagenhafte Reise mit dem U-Boot Nautilus. Was Jules Verne noch nicht wusste, Wasser siedet in der Tiefsee auch weit über 100 Grad nicht. Dazu ist der atmosphärische Druck in der Tiefe des Meeres zu hoch. Um das per Augenschein zu sehen, hat sich ein Forscher hinuntersinken lassen, der Regensburger Mikrobiologe Karl Otto Stetter. Unerschrocken ist er mit dem amerikanischen Tauchboot Elvin sage und schreibe 4000 Meter tief in die Karibische See vorgedrungen. Hier, in der schwärzesten Nacht und mit einem Druck von 400 Atmosphären, bemerkt er eine merkwürdige Unruhe im Wasser. Im Kegel des Scheinwerfers tut sich eine bizarre Landschaft auf. Vom Boden wachsen haushohe Schlote auf, Kamine, aus denen es schwarz herausbrodelt.
Dort kommen Wässer vor, teilweise mit Temperaturen von über 300 Grad. Durch den enormen Druck in der Tiefsee ist das Wasser noch flüssig und aufgeheizt wird es eben durch die Erdwärme, praktisch im Erdmantel. Und da bilden sich Heißwasserkamine und auch da drin gibt es also eine ganze Menge von diesen superheißen, oder ich sage immer hyperthermophilen Archibakterien, die man dann für alle möglichen sogar, ja, zuerst einmal wissenschaftlichen Fragestellungen, dann aber auch sogar für praktische Fragestellungen einsetzen können.
Hyperthermophile Archibakterien, das sind Karl Otto Stetters Lieblinge, von denen er immer neue in den verschiedensten tropischen Meeren entdeckt. Es sind Mikroorganismen, die an unterseeischen, vulkanischen Quellen leben. Sie brauchen mindestens 80 Grad Hitze, um leben zu können.
Die Heißwasserkamine, Black Smokers heißen sie in der Fachsprache, schwarze Raucher, sitzen auf sogenannten Hotspots. Was das nun wieder ist, sagt Ernst Flü, Professor am Geomar-Forschungszentrum der Universität Kiel.
Das Wort Hotspot sagt schon heißer Fleck. Das sind nun Stellen, an denen eine Konvektion aus dem tiefen Erdmantel passiert. Und das passiert auch punktförmig und nicht entlang dieser riesengroßen und sehr, sehr langen Störung. Beispiele dafür sind eben Island oder Hawaii oder Galapagos. Das sind die größten Hotspots, die wir heute kennen. Und die haben natürlich auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Denn auf der Platte, auf der ozeanischen Platte, die sich ja langsam über diesen Hotspot hinweg bewegt, sieht man dann eine ganze Reihe, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, Berge oder Vulkane, wie zum Beispiel Hawaii. Sie wissen, die Hawaii-Kette, die kann man bis oben in den Korallengraben verfolgen.
Hotspots setzen sich mit ziemlich eindrucksvollen Vulkanen in Szene. Der bei weitem höchste ist der Gipfel des Mauna Loa auf der Insel Hawaii. Er ragt 4.100 Meter über die Wasseroberfläche hinaus. Das Meer ist hier 5.000 Meter tief. Er gibt zusammen über 9.000 Meter Gesamthöhe. Island, die Insel weit im Norden, ist ein weiterer Hotspot. Hier treffen Feuer und Eis zusammen. Der Autor unserer Sendung, Florian Hildebrandt, hatte dort ein ungewöhnliches Erlebnis.
Der Vatnajökull, eine weiß-grau-schwarz geriffelte Masse von ungeheuren Ausmaßen. Ein Gletscher doppelt so groß wie alle europäischen Gletscher zusammen. Er wird bis einen Kilometer dick. Wir fahren in weiten Kehren hinunter ins Tal von Kjerkfjöll, wo sich ein handwarmes Bächlein aus der wolkenkratzerhohen Gletscherwand schlängelt. Wir machen nicht lange Pause, sondern laufen am Bach entlang bis zum Portal des Gletschers. Dahinter führt ein ausgeschmolzener Tunnel tief ins Eis. Wir warten nun in handwarmem Wasser in den Gletscher hinein. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Mit jedem Meter, den wir vorankommen, wissen wir, die Eismassen, die sich über uns auftürmen, werden immer größer und größer. Das milchige Licht zeigt uns eine Weile den Weg, doch dann wird es immer dämmeriger. Schließlich schalten wir unsere Taschenlampen ein. Bald verjüngt sich der Gang. Wir müssen zuerst die Köpfe einziehen, später auf Knien vorwärts kriechen. Mir wird langsam mulmig, wenn ich daran denke, wie hoch der Eispanzer über uns lastet. Nach einigen hundert Metern wird es auf einmal wieder heller und überraschend öffnet sich eine weite Halle. In der Mitte raucht ein flaches Wasserbecken. Wir fühlen die Temperatur und ohne viel Federlesens ziehen wir uns aus und steigen in die stinkende Schwefelbrühe. Entspannt legen wir uns auf den Rücken und bewundern die gläsern eisige Kuppel, die sich gute 12 Meter über uns wölbt. Der heiße Dampf hat sie ausgehöhlt, aber nicht glatt. Er hat vielmehr 1000 kleine Höhlungen, wie Waben, nebeneinander gesetzt. Ich frage mich, wie chaotischer Wasserdampf diese ästhetisch, ja geradezu künstlerische Struktur zustande bringt. Hier sehe ich atemberaubend schön, wie Feuer und Eis, die disparaten Kräfte des Planeten, innen und außen, die beiden gegensätzlichen Elemente in diesem Dom zueinander finden. Je länger wir hinaufschauen, desto erhabener kommt uns die Eiskathedrale im Dämmerlicht vor. Als wir merken, dass es uns im Wasser zu kalt wird, ziehen wir uns rasch wieder an und kriechen weiter ins Innere des Gletschers. Der Bach wird zwar immer wärmer, der Gang, den er ausgeschleckt hat, aber kleiner und kleiner. Offenbar kann die Hitze immer weniger gegen die konzentrierte Eislast ausrichten. Gleichzeitig wächst die klaustrophobische Beklemmung. Als der erste von uns umkehrt, folgen die anderen bereitwillig. Rasch durchqueren wir noch einmal Islands geheime Kathedrale und kehren erleichtert ins Freie zurück.
Brodelnder Ozeanboden.
Wie in einem Ofen kreist zähflüssig das Erdinnere, gefangen in der Schale des Erdmantels. Heißes drängt nach außen, Erkaltetes wird nach innen zurückgepresst. Ähnlich einem Dynamo schiebt dieser Kreislauf die kontinentalen und die ozeanischen Platten auf der Erdkruste hin und her. Wie Schollen stoßen die Platten zusammen und treiben auseinander.
Erst in den letzten Jahrzehnten haben die Geologen wahrgenommen, dass die Erde wie ein dynamischer Organismus ist. Derzeit liefert vor allem die Geologie der Meere die aufregendsten Erkenntnisse. Spannende Dinge spielen sich da am Meeresboden ab, hat Ernst Flüh herausgefunden.
Hier driften oder treiben ja die Erdplatten, die starren Krustenplatten, auseinander und es wird Platz geschaffen, dass Magma aufsteigen kann. Und dann nach einigen wenigen Millionen Jahren sinken diese dann auf das normale Niveau des Ozeanbodens und es werden darüber auch noch Sedimente abgelagert, also Schwebstoffe und Reststoffe, die im Wasser sind. Und damit wird der ganze Boden oder die ganze ozeanische Tiefsee eben also richtig eingeebnet. Und wir sehen dann nur noch eine ganz langweilige, flache Wüste eigentlich.
Eine alles zermahlende Erosion wie an Land gibt es am Meeresboden nicht. Trotzdem vergehen untermeerische Gebirge nach geologischen Zeitläuften atemberaubend schnell. Kaum sind eine halbe oder eine Million Jahre um, sind sie schon wieder verschwunden. An Land würde das eine halbe Milliarde Jahre dauern, also 1000-mal länger.
Das endgültige Schicksal dieser ozeanischen Platten ist, dass sie irgendwo, in der Regel in der Nähe von Kontinenten, zurückgeführt werden, wenn sie dann sehr kalt und sehr alt sind. Dann sinken sie aufgrund ihres eigenen Gewichtes eben unter die Kontinente und führen dort auch zu diesen großen Erdbeben, die wir dort kennen, im ganzen zirkumpazifischen Raum eigentlich.
Damit wird Geologie hochaktuell. Werden und Vergehen, Geschiebe und Gedränge der unterseeischen Platten erforschen in Deutschland etwa das Geoforschungszentrum Potsdam und das Geomar-Forschungszentrum in Kiel. Beide Einrichtungen sind zwar weit von den ozeannahen Bruchzonen entfernt, doch das ist für Ernst Flüh kein Grund, die brandheiße Erdbebenforschung anderen zu überlassen.
Sie wissen, dass heute 80% der Weltbevölkerung in Küstennähe leben und dass wir gerade entlang der Küsten von Südamerika, von der Westküste Nordamerikas, Kanadas, aber auch auf der anderen Seite Japan, die Philippinen, das sind die Zonen, in denen die sehr großen Erdbeben auftauchen und die haben natürlich ein enormes Zerstörungspotenzial. Und können also eigentlich einen direkten Einfluss auf die Weltwirtschaftskonjunktur ausüben und uns auch, obwohl wir weit weg sind, dann gelegentlich sehr hart treffen. Das ist ja auch ein Grund, warum eben auch in Deutschland an solchen Dingen geforscht wird, denn wir sind hier in einer globalen Community und somit auch von solchen Dingen sehr stark abhängig.
Das Ohr am Boden der Tiefsee. Die wissenschaftliche Tiefseeforschung beginnt ein paar Jahre nach Kapitän Nemos sagenhafter Reise mit dem U-Boot Nautilus 20.000 Meilen unter dem Meer. Mag sein, dass Jules Verne mit seinem Buch dazu Anregungen gegeben hat. Berühmt genug war er ja schon zu Lebzeiten. In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts stechen jedenfalls erste amerikanische, britische und deutsche Expeditionsschiffe in See. Sie ziehen Netze über den Boden der Tiefsee und holen die wunderlichsten Lebewesen ans Tageslicht. Weltweit am tiefsten ist der Marianengraben im Ostpazifik, weit vor den Küsten der Philippinen. Dort lässt sich im Januar 1960 der Schweizer Jacques Piccard in seinem Tauchboot Triest fast 11.000 Meter bis zum Meeresboden hinuntersinken. Ein tollkühnes Unternehmen, das niemand wiederholen wird. Piccard fällt auf, und das ist in der Tat bemerkenswert, da zieht ein 30 cm langer Plattfisch seine Bahnen. Und das in größter Finsternis. In einem Lebensraum, der knapp an der 0-Grad-Grenze liegt, wo es fast keinen Sauerstoff und keine Nährstoffe gibt. Aber wissenschaftliches Interesse treibt Piccard da nicht um.
Man muss das vor dem Hintergrund auch der Person von Jacques Piccard verstehen. Das war ja mehr ein Abenteurer und jemand, der darauf aus war, Rekorde zu brechen. Aus wissenschaftlicher Sicht war ja diese Tauchfahrt nun nicht so von überragender Bedeutung. Und Leute wie Piccard, die haben natürlich an diesem Thema dann auch schnell das Interesse verloren. Man hat ja auch bislang keine Stelle gefunden, die noch tiefer ist oder noch wesentlich tiefer ist. Man wird das vermutlich auch auf diesem Planeten nicht mehr finden.
Heute fahren für die Wissenschaft keine bemannten Tauchboote mehr in die Tiefsee. Die Forscher lassen stattdessen Roboter hinunter. Die sind über ein Kabel mit dem Mutterschiff verbunden. Ferngelenkt schaffen sie alles, was man früher mit bemannten Tauchbooten unternommen hat. Sie fotografieren und sammeln ein. Für die Geologie ist da nicht viel dabei, denn da wird an der untermeerischen Oberfläche allenfalls etwas gekratzt.
Trotzdem haben die Geologen inzwischen von den unterseeischen Landschaften ein ziemlich genaues Bild. Mit Echolotgeräten tasten sie weltweit den Meeresgrund ab. Geomarforscher Ernst Flü.
Wir haben nämlich sogenannte Fächerecholote. Das sind nun Geräte, die nicht mehr nur direkt nach unten schauen, sondern sie senden auch Schallwellen zu den Seiten hin aus und wir können dann einen relativ breiten Streifen genau vermessen.
Außerdem liefert der im Frühjahr 2002 gestartete Umweltsatellit Envisat Karten vom Meeresgrund. Auf diese Weise ist in den letzten Jahren ein bis ins Detail genaues Abbild von den tiefen Landschaften der Weltmeere entstanden. Da taucht ein erstaunlich abwechslungsreiches Relief mit gewaltigen Bergmassiven, weiten und tiefen Tälern und ausgedehnten Hochebenen auf. Der Mittelatlantische Rücken zum Beispiel beginnt an der Küste Islands und erreicht in weiten Zügen über die Azoreninselgruppe Südamerika und weiter die Antarktis, biegt dort nach Osten ab in Richtung Indischer Ozean und mündet bei der Insel Mauritius in eine Art Gebirgsknoten. Von dort strahlen weitere Kämme aus in Richtung Afrika und nach Indien. Ein dritter umrundet Australien und endet vor Neuseeland.
Die eigentliche Geologie begann erst nach dem Marinenhusarenstück von Jacques Piccard von 1960. Damals fing man an, die Schichtungen der Gesteine unterm Boden der Tiefsee mit dem Echolot abzutasten. Heute lauschen 1000 hochsensible seismografische Horchgeräte in einem weltweit ausgespannten Netz tief in die Erde hinein. Die Geräte zeichnen auf den Kontinenten jeden unbedeutenden Rumpler auf, nicht so detailliert aber die Erdbewegungen unter dem Ozean. Dort müssen punktuelle Verfahren vom Schiff aus einspringen.
Der Schatz am Grund des Meeres. In der Tiefe des Meeres liegt das ganze Glück der Erdölindustrie. Hier sind, schätzen Geologen, alle Reserven für die Zukunft versammelt. Noch vor wenigen Jahren konnten die behelmten Männer mit den ölverschmierten Gesichtern auf den Bohrinseln allenfalls in einigen hundert Metern Tiefe Öl und Gas fördern. Heute fräsen sie sich schon 2000 Meter hinunter und bald werden es 3000 Meter sein. Der Vorrat an Gas und Öl im Meeresboden soll um ein Mehrfaches größer sein als das, was unter kontinentaler Oberfläche lagert. In den letzten Jahren hat die marine Geologie aber eine ganz neue Entdeckung gemacht. Das Zauberwort heißt Gashydrat.
An den unterseeischen Abhängen der kontinentalen Küsten leben und schweben viele Pflanzen- und Tierarten. Wenn sie sterben, sinken die Überreste von ihnen zu Boden und werden nach und nach von Sedimenten begraben und eingelagert. Die Biomasse zersetzt sich und es entsteht das Faulgas Methan. Gashydrate bestehen im Wesentlichen aus Methan. Gerhard Burmann vom GEOMAR-Forschungszentrum Kiel.
Gashydrate sind eine besondere Substanz, eine feste Substanz, die aus Gas und Wasser bestehen. Und diese feste Substanz entsteht deshalb, weil die Wassermoleküle eine Käfigstruktur bauen und in den Käfigen Gasmoleküle gefangen sind. Und diese Gashydrate kommen nur bei hohem Druck und kalten Temperaturen vor. Im Ozean sind sie relativ weit verbreitet. Dort haben wir hohe Druckverhältnisse und kalte Temperaturen und deswegen gibt es dort Gashydrate. Man geht heute von Schätzungen aus, dass etwa 10.000 Gigatonnen Kohlenstoff, das sind also Milliarden Tonnen Kohlenstoff, in diesen Substanzen vorhanden ist weltweit. Das ist im Vergleich zu dem, was man an Erdöl, Kohle und Gas nennt, das sind etwa 5.000 Gigatonnen, ist das die doppelte Menge.
Steckt da in den Kontinentalrändern eine Energiequelle, die von der Menge viel mehr verspricht als Öl und Gas zusammen?
Es gibt keine Technologie, um solche Gashydratvorkommen in großer Wassertiefe auch noch abzubauen.
Außerdem sind diese Gasblasen hochexplosiv. Wie können solche Bomben sicher nach oben gehievt werden? Das ist ein Problem, das nicht zu unterschätzen ist. Aber da gibt es noch ein anderes. Wenn die Gashydratblasen angebohrt werden, entweicht Methan in die Atmosphäre. Und das ist ein Treibhausgas, das Klima anheizt. Und noch eines. Die Gashydrate halten die Sedimentschichten am Meeresboden fest. Löst man dieses Bindemittel heraus, fängt der Kontinentalrand an zu rutschen. Die Folge wären Seebeben, die weite Küstengebiete verwüsten würden.
Das alles sind vorerst Gedankenspiele. Dass die Zukunft im Meer liegen könnte, ahnte schon Jules Verne in seinem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer. Hier ein Ausschnitt aus der ersten amerikanischen Verfilmung.
See how peaceful it is here. The sea is everything. An immense reservoir of nature where I roam at will. With seeming indifference, Captain Nemo held the key to the future of the world.